SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Felix Naths Leben ist total aus den Fugen geraten. Alles begann vor 10 Jahren am 21. Mai 2008. Ein Tag, den Felix Nath nicht vergessen wird. Bis dahin hatte der damals 26-jährige Tierschützer völlig unbescholten gelebt. Er studierte Volkswirtschaft und schrieb an seiner Doktorarbeit in Wirtschaftssoziologie.
Ja, das ist natürlich jetzt schon eine Zeit lang her, aber die Erinnerung ist noch sehr lebhaft und lebendig in mir, weil es natürlich ein dramatischer Einschnitt war. Am Vortag hatten wir bis in die Nacht ein Aktivismus-Treffen, wo wir also verschiedene Projekte, unter anderem ein Sommerfest, sehr genau diskutiert hatten. Deswegen habe ich dann meinen letzten Zug nach Hause verpasst und habe in Wien in unserem Materiallager auf dem Sofa übernachtet. Ich bin dann irgendwann einmal eingeschlafen und um 6 in der Früh bin ich aus dem Schlaf geschreckt, weil ich einen unglaublichen Lärm gehört habe. Also es war ein riesen Donnern, ein riesen Bumpern und Schreie, Polizei sofort aufmachen. Und ich habe mir gedacht, da muss eine Verwechslung vorliegen. Vielleicht brennt es im Nachbarhaus oder vielleicht wollen sie da im Obergeschoss irgendjemand wegen einem Hausfriedensbruch oder was auch immer belangen. Und war dann ganz perplex, und als ich dann in Richtung Tür gegangen bin, weil das Bumpern noch immer nicht aufgehört hat und die Schreie auch nicht, sind mir plötzlich die Glasscherben entgegengekommen. Kurz danach die Metalltür, die aufgebrochen wurde, und 2 Wegerbeamte, also das ist die Sondereinheit in Österreich, sind mit gezogenen Waffen und maskiert mit Sturmhauben auf mich zu und haben geschrien, sie sind verhaftet. Dann sind auch noch 3 weitere Beamte von der Kriminalpolizei in Jeans und Lederjacken und auch mit Sturmhauben verdeckt und mit Waffen gezogen auf mich zugekommen. Und im Endeffekt sind dann 11 Polizeibeamte reingestürmt in unser Materiallager und haben mich dann verhaftet. Ich habe natürlich immer gefragt, sind Sie sicher, dass es kein Missverständnis ist? Und was wollen Sie sozusagen von mir? Was wird mir vorgeworfen? Also innerhalb des ersten Tages habe ich dann das erste Mal das Schlagwort kriminelle Organisation gehört. Habe dann immer gefragt, ja, was bedeutet das? Was konkret wird mir vorgeworfen? Und bis zum Schluss des Verfahrens habe ich noch immer keine volle Akteneinsicht bekommen.
Der österreichische Tierschützer Felix Naht hat einen Albtraum erlebt. Er wurde gemeinsam mit 2 weiteren Tierschützern als Kopf einer kriminellen Organisation angeklagt. Der Prozess und weitere Anklagen gegen insgesamt 13 Tierschützer nahmen 6 Jahre seines Lebens völlig in Anspruch. Der nicht enden wollende Prozess gilt in Österreich als einer der größten Justizskandale der Zweiten Republik. Antonia Kreppel hat mit Felix Naht gesprochen.
Der Paragraph, nach dem sie verhaftet wurden, war der sogenannte Mafia-Paragraph. Inzwischen ist er reformiert. Was ist das für ein Paragraph? Also Mafia klingt ja im Zusammenhang mit Tierschützern irgendwie irrational.
Ja, es war ja auch das erste Mal, dass dieser Mafia-Paragraph in Österreich gegen Tierschützer, gegen Teile der Zivilgesellschaft allgemein eingesetzt wurde. Ich habe selbst eine Zeit gebraucht, bis ich das überhaupt verstanden habe. Das Gesetz wurde erst im Zuge der internationalen Bekämpfung der kriminellen Organisationen bzw. organisierten Kriminalität eingeführt in Österreich. Und im Wesentlichen geht es darum, dass man mit diesem Gesetz ein Mittel in der Hand hat, um Mafia-Bosse, denen man nichts nachweisen kann, weil sie zum Beispiel einfach nur durch ein Augenzwinkern jemand umbringen lassen und das nicht irgendwie dokumentiert werden kann, dass man die trotzdem dingfest macht. Das heißt also, es ist ein Gesetz, das sehr umfangreiche Überwachung ermöglicht, auch wenn keine konkreten Tatverdachtsmomente da sind. Und es ist ein Gesetz, wo man eben dann jemanden auch verurteilen kann, ohne ihm direkt nachzuweisen, eine Straftat begangen zu haben.
Was war denn da die Vorgeschichte? Da muss es ja irgendeine Vorgeschichte geben.
Ja, das haben wir auch erst sehr spät erfahren. Und zwar die Chefs der Kleiderkette Kleiderbauer, das ist das größte österreichische Modehaus, bei denen fanden Demonstrationen statt im Jahr 2007 vor den Geschäften und es wurde gegen Pelz protestiert. Irgendwann einmal haben sie ihre Kontakte spielen lassen. Österreich ist ein kleines Land, das kann man sich ja in Deutschland kaum vorstellen, aber die Gebrüder Graf haben dann persönlich beim Innenminister angerufen, das war damals der Günther Platter, und haben gesagt, da wird demonstriert und außerdem wurde ein Fahrzeug beschädigt von unbekannten Tätern. Das muss was mit dem Tierschutz zu tun haben und sie fordern eine Sonderkommission. 3 Tage danach wurde eine Sonderkommission gegründet gegen den Tierschutz.
Man las ja da immer wieder von militanten Tierschützern. Was haben Sie denn eigentlich damals konkret gemacht? Wie waren Sie aktiv oder wie radikal waren Sie?
Das ist natürlich eine gute Frage, weil so Wörter wie militant werden ja oft verwendet, sozusagen auch von der Gegenseite, von der Pelzindustrie, von der Fleischindustrie, um den Tierschutz in ein schlechtes Licht zu rücken und zu diskreditieren. Man kann auf jeden Fall sagen, dass ich damals mein Leben dem Tierschutz untergeordnet habe. Ich habe demonstriert, ich habe Protestkundgebungen abgehalten. Ich habe auch mitunter Gesetze gebrochen, und zwar Verwaltungsübertretungen. Ich bin zum Beispiel in Tierfabriken gegangen, habe gefilmt. Ich wollte das veröffentlichen, was da vor sich geht. Ich war in Finnland und habe in Pelztierfarmen gefilmt, um dann das Videomaterial in Österreich zu veröffentlichen. Aber für uns war immer klar, dass wir auf jeden Fall ein Teil der Zivilgesellschaft sein wollen, dass wir einen demokratischen Diskurs anregen wollen. Wir wollten einfach, dass die Werbung nicht die Menschen weiterhin manipuliert, sondern wir wollten veröffentlichen, was die Zustände sind und dann eine gesellschaftliche Diskussion anstoßen.
Herr Nath, Sie waren dann längere Zeit in Untersuchungshaft. Ich glaube, 3,5 Monate?
Ja, es war so, dass ich sozusagen aus meinem Leben gerissen wurde. Von einem Tag am anderen wurde ich in U-Haft gesteckt und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt, war ich mir nicht bewusst, dass ich etwas getan habe, was angeblich illegal sein soll. Und wir waren dann insgesamt, 10 Leute, die in U-Haft gekommen sind. Wir sind am Anfang auch in Hungerstreik getreten. Wir wollten einfach sagen, das kann nicht sein, dass wir hier eingesperrt sind und nicht mal erfahren, warum. Und dann war es eben so, dass ich sozusagen Beziehungsprobleme bekommen habe, weil meine damalige Lebensgefährtin, für die war das auch so schlimm, dass sie dann Trost bei einem anderen gesucht hat. Und das habe ich nicht verkraftet. Also da ist mir dann die Decke am Kopf gefallen. Ich habe also auch sogar auch Panikattacken bekommen. Ich war hilflos. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin da eingesperrt und mein Leben geht weiter, nur ohne mich. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich komplett die Kontrolle verliere und war halt am Ende. Also ich war ein Häufchen Elend dann nur noch. Ich muss sehr dankbar sein für meine Eltern, die da in dieser schwierigen Zeit hinter mir gestanden sind. Mein Vater hat zwar am Anfang gemeint, am ersten Tag, in dem ich in U-Haft gekommen bin, naja, da könnte schon was dran sein, weil er hat sich immerhin mein Auto manchmal in der Nacht ausgeborgt und dreckig zurückgebracht. Und nach kurzer Zeit hat er aber natürlich schon auch gesehen, dass da etwas faul ist. Und meine Mutter ist natürlich besonders hervorzuheben, weil die hat damals sogar mit anderen Eltern Elternproteste organisiert und hat also auch in den Medien sich dafür ausgesprochen, dass da ihr Sohn und andere Unschuldige in Haft sitzen und also alles versucht auch, dass ich da wieder rauskomme.
Wie waren denn die Haftbedingungen? Sie sind ja Vegetarier und in der Folge auch Veganer.
Ganz allgemein, das Schlimme an der U-Haft ist, dass man nicht weiß, wann man rauskommt. Und dass man 23 Stunden in einer Zelle eingesperrt ist und nur eine halbe Stunde Sozialkontakte hat und auch nur 2-mal eine halbe Stunde pro Woche Besuch bekommen darf. Und vom Essen her war es so, dass am Anfang die natürlich nicht gewusst haben, was mit uns anfangen sollen. Es gab einen Angestellten, der eben auch ein Gefangener war, der nur für uns abgestellt war und immer nur die veganen Sachen gekocht hat. Und das heißt, wir konnten also, abgesehen von der Zeit im Hungerstreik, sehr gut vegan leben. Die vegane Gesellschaft in Wien hat auch gleichzeitig Kontakt aufgenommen und hat also überprüft, ob da alle Vitamine enthalten sind. Und alles in allem hat das funktioniert. Die Justizanstalten waren kooperativ und die Köche damals, denen bin ich eigentlich bis jetzt dankbar, dass die das so gut umgesetzt haben.
Herr Nath, Sie haben jetzt Ihre Familie angesprochen. Sie sind ja im sogenannten Speckgürtel Wien aufgewachsen, also in einem gut bürgerlichen Bezirk. Die Eltern sind beide Lehrer. Mhm. Woher kommt denn Ihr Engagement für den Tierrechtsschutz und in der Folge dann die vegetarische und vegane Lebensweise? Hat das Wurzeln in der Familie?
also politische Themen wurden bei uns schon diskutiert und meine Mutter vor allem war auch immer sehr kritisch, was den Konsum betrifft. Aber wir haben natürlich alle Fleisch gegessen und typische österreichische Hausmannskost und auch für mich war das normal und ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr sehr gern und sehr viel Fleisch gegessen. Es hat mir auch immer geschmeckt. Und ich verbinde natürlich mit gewissen Gerichten, auch mit Kärntner Speck, Kärntner Hauswürsten von meiner Oma, sehr viele Kindheitserinnerungen. Irgendwann gab es dann eine Situation, wo wir bei meinem Onkel Gunther am Biobauernhof waren. Und damals mein Hund, mein damaliger, der leider jetzt auch nicht mehr lebt, hat da so mit einem Schweinchen sehr herzerweichend gespielt. Und irgendwann einmal hat dann der Onkel Gunther aber gesagt, naja, schau, wie sie spielen, aber morgen ist Schluss mit lustig, da wird es geschlachtet. Und das war natürlich auch normal, aber irgendwie hat das dann so ein bisschen einen kleinen Keim in mir gepflanzt. Und ich habe überlegt, also warum eigentlich die Schweine, die da ja wahrscheinlich sogar intelligenter sind als Hunde, zumindest als mein Hund damals, die werden da so geschlachtet und die anderen Tiere werden verhätschelt. Und woher kommt das? Ist das eine kulturelle Anschauung oder wie ist das zu erklären? Und habe mich dann eben informiert auch über Massentierhaltung und über Schlachtungen und bin dann eben auch im Rahmen meines Umzugs nach Wien in Berührung gekommen mit Tierschutzorganisationen und habe da eben auch ehrenamtlich mitgeholfen. Und dann war es einfach so, dass mit der Zeit, wie ich dann auch selbst in die Ställe gegangen bin und gefilmt habe, eigentlich einfach nicht mehr mit gutem Gewissen Fleisch essen wollte. Also ich habe dann für mich selbst beschlossen, ich fühle mich besser, wenn ich es weglassen kann und ich esse lieber pflanzliche Alternativen. Und so hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt.
Herr Naht, ich möchte nochmal zurück zum Prozess. 13 Monate lang hat dieser Prozess gedauert. Stimmt das?
Von dem Beginn der Ermittlungen bis über die U-Haft, bis über Prozessvorbereitung, erster Durchgang, dann Berufungsphase und zweiter Durchgang, kann man auch sagen, es waren 6 bis 7 Jahre. Aber also der eigentliche Gerichtsprozess im ersten Durchgang war 13 Monate. Also sozusagen dreimal die Woche von 9 bis 16 Uhr in Wiener Neustadt mit Anwesenheitspflicht. Das waren über 106 Verhandlungstage. Das war natürlich schon ein riesengroßer Prozess.
Kritiker sagen, es war ein Schauprozess. Wie beurteilen Sie im Nachhinein? Wie analysieren Sie diesen Prozess? Warum sind denn Tierschützer so gefährlich, dass man einen Mafia-Paragraphen anwendet?
Also ich kann nur sagen, so ein Prozess, wie der damals stattgefunden hat, sowas hat es in Österreich noch nie gegeben und wird es hoffentlich auch nicht mehr geben. Wir saßen damals angeklagt und wir mussten uns rechtfertigen für Meinungsäußerungen. Also uns wurden E-Mails vorgelegt und Gesprächsprotokolle und wir mussten sozusagen erklären, ob wir für oder gegen die Jagd sind oder für oder gegen die vegane Lebensweise. Und es wurde versucht, unsere persönliche Meinung als Beweis herzunehmen, dass wir gefährlich oder sogar kriminell sein könnten. Und insgesamt, glaube ich, war es so, dass die Richterin am Anfang sehr stark beeinflusst war von der riesengroßen Last an Überwachungsmaterial und eigentlich der Meinung war, dass da schon irgendwo was dran sein muss, auch wenn es keine spezielle Verbindung gibt zwischen uns und irgendwelchen Verbrechen. Aber mit der Zeit hat sie dann eben auch herausgefunden, dass die Polizei da falsche Informationen weitergegeben hat und dass der Staatsanwalt da sehr einseitig, also sozusagen sämtliches, was uns entlastet hätte, wie zum Beispiel eine verdeckte Ermittlerin, die eigentlich nur entlastet hat, die einen ganzen 130-seitigen Bericht geschrieben hat, dass bei uns überhaupt nichts verdächtig war. Das wurde unter den Tisch gekehrt und die Richterin hat dann einfach nach einer gewissen Zeit das auch so gesehen und hat uns dann freigesprochen.
Heißt es, dass eigentlich nur aufgrund Ihrer Eigeninitiative, nur aufgrund dieser Eigeninitiative es Ihnen dann gelungen ist, aus dieser Prozessverstrickung herauszukommen?
Ja, also wir haben dann einen Privatdetektiv engagiert und der hat dann herausgefunden, dass es eine verdeckte Ermittlerin gab. Dann haben wir also auch beweisen müssen erst einmal, wer diese verdeckte Ermittlerin war und sozusagen, was die ermittelt hat. Weil die Polizei hat es ja abgestritten. Die Polizei hat ja ausgesagt vor Gericht, es gab keine verdeckten Ermittlungen. Und wie wir dann aber herausgefunden haben, dass es eine Aktivistin war, die überall dabei war, bei sämtlichen Kundgebungen, bei sämtlichen Treffen, wo wir angeblich was Kriminelles besprochen haben sollen. Erst zu dem Zeitpunkt haben wir natürlich dann auch den Antrag stellen können, dass ihre Ermittlungsergebnisse und ihre Berichte vorgelegt werden vor Gericht. Und das war dann die entscheidende Wende. Dann hat die Richterin gesehen, okay, da war eine Frau, die war überall dabei, die kann alles bezeugen und die schreibt klipp und klar, dass da nichts Verdächtiges vorgefallen ist. Es hat funktioniert.
Ihre Mutter hat damals gesagt, es war nichts mehr, wie es vorher war. Und was hat sich denn da alles verändert?
Plötzlich, wie in Kafkas Prozess, war alles anders. Ja, ich habe dann auch also 6 Jahre lang einen Großteil meiner Lebenszeit und meiner Energie nur dem widmen müssen, mich gegen etwas zu verteidigen, wo ich sowieso der Meinung war, dass die Vorwürfe lächerlich sind, aber es wurde halt vom Staat sehr ernst genommen. Ich habe dann nicht mehr die Energie und die Zeit gehabt, mein Doktorat fertig zu machen. Ich habe dann irgendwann einmal auch mich ausgebrannt gefühlt. Die Situation hat mich überfordert. Ich bin dann auch in Psychotherapie gegangen, also gehe ich eigentlich jetzt auch noch immer, um das alles aufzuarbeiten. Aber ich bin noch immer froh, weil andere hat es noch schlimmer erwischt, zum Beispiel mein Mitangeklagter Elmar Völkel, der wurde enterbt und kurz danach hat sein Vater Selbstmord begangen, weil ihn das so belastet hat. Und man kann mit Fug und Recht sagen, dass es mein Leben komplett aus der Bahn geworfen hat.
Der Tierschützerprozess endet 2011 mit einem Freispruch, was den Tatvorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung anbelangt. 2012 ist das Urteil dann rechtskräftig. Aber für Felix Naht und 4 weitere Tierschützer ist damit längst nicht alles vorbei. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat gegen diverse Strafdelikte Berufung eingelegt. Felix Naht wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Sachbeschädigung durch einen Steinwurf und schwere Nötigung erneut angeklagt. Erst 2014 ergeht der endgültige Freispruch.
Nach dem ersten Freispruch, wie haben Sie da wieder Fuß gefasst?
Damals, nach dem großen Freispruch im Jahre 2011, habe ich witzigerweise ein Jobangebot bekommen, als Projektmanager in Berlin ein Projekt zu leiten, wo es um die Nachhaltigkeit in Großküchen geht. Das hat natürlich Regionalität, biologische Qualität und den Einkauf insgesamt betroffen, aber auch die Bereiche, wie viel Fleisch setze ich ein in meinem Speiseplan. Und da konnten wir wirklich helfen, dass Großküchen bis zu 50% ihrer CO2-Emissionen einsparen konnten. Und es war eine unheimlich interessante und erfüllende Arbeit damals in Berlin, wo ich auch sehr viel gelernt habe. Ich glaube, es war für mich auch persönlich wichtig, da dieses neue Kapitel im Leben aufzuschlagen.
Herr Naht, Sie haben es vorhin auch angesprochen, die psychischen Folgen. Interessant fand ich da, das haben Sie mir einmal erzählt, dass Sie nicht mehr Tagebuch schreiben können seit diesem Prozess. Ja. Stimmt das? Ist das noch so? Und warum ist das so?
Das stimmt. Ich habe also früher das Tagebuch sehr gerne geschrieben, weil ich da Gedanken strukturieren konnte, weil ich auch einfach für mich selbst Sachen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, Pro und Contra abwägen konnte, also sozusagen mir auch Frust von der Seele schreiben konnte, dass ich niemandem erzählen wollte. Wie ich dann verhaftet wurde, wurden alle Tagebücher beschlagnahmt und gelesen. Und ich schaffe es aus psychologischen Gründen nicht mehr, sozusagen meine innersten Gedanken irgendwo aufzuschreiben, weil ich eben Angst habe vor dieser Verletzung der Intimsphäre und der Privatsphäre. Und ja gut, jetzt gehe ich zur Therapie stattdessen. Das kostet 80 Euro die Stunde, aber so kann ich sozusagen auch meinen Seelenfrieden erreichen. aber früher war es halt einfacher mit dem Tagebuch.
Wie geht es Ihnen denn finanziell? Das muss ja ein Ruin gewesen sein.
Naja, es ist noch immer ein Ruin. Aber also die Situation ist so, weil das ja wirklich sehr unglaublich ist, das Ganze, gehe ich einmal kurz drauf ein. Im strafrechtlichen Verfahren ist es so, dass im Fall eines Freispruches die Gerichtskosten erlassen werden, aber die Verteidigungskosten, sprich die Gebühren des Rechtsanwaltes, und auch die Kopien, die man zur Verteidigung braucht, die muss man selber tragen, bis auf eine Pauschale von 1250 Euro. Das heißt, wir hatten auf der einen Seite 650.000 Euro Kosten, plus 50% Erfolgszuschlag, weil wir freigesprochen wurden. Das heißt eine runde 1 Million Euro. Das ist deswegen so hoch, weil einfach ein Rechtsanwalt über ein Jahr lang mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit beschäftigt war. Und der hat einfach nach einem gewissen Katalogsatz pro Halbtag 2400 Euro bekommen. Das ist auch höher, als es in Deutschland ist. Also das ist unvergleichlich höher. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass ich mit 1 Million Schulden dagestanden bin am Ende des Tages. Und da hat sich bis heute nichts geändert. Also der Richter kann nach 3 Jahren, und bei mir wird das 2017 sein, die erste Überprüfung, überlegen, ob diese Schulden einbringlich sind oder nicht. Und er kann dann die Schulden als uneinbringlich erklären, wenn er der Meinung ist, dass ich keine realistische Chance habe, die abzuzahlen. Das könnte passieren. Das heißt, also wenn ich Glück habe, werden diese Schulden irgendwann einmal in Frage gestellt. Im Moment habe ich die Schulden. Ich muss sozusagen deswegen am Existenzminimum leben. Das Gute daran ist, dass bei uns bei der veganen Gesellschaft als gemeinnütziger Verein sowieso keine guten Gehälter gezahlt werden. Das heißt, mir kann auch nichts weggenommen werden. Und ich habe auch keine Kinder, für die ich verantwortlich bin. Deswegen sozusagen ist es jetzt auch alles halb so schlimm.
Und was ist denn, wenn jetzt ein Elternteil von Ihnen stirbt oder wenn Sie erben würden? Also das bringt ja...
Ja, dann würde ich das Erbe ablehnen oder nicht annehmen und mein Bruder würde erben und ich kann dann sozusagen darauf hoffen, dass er mir mal aus der Patsche hilft, wenn ich Geld brauche.
Wie leben Sie denn jetzt? Sie haben gesagt, Sie bekommen hier sehr wenig gezahlt. Also
ich bin froh, dass der Albtraum jetzt vorüber ist. Ich konzentriere mich jetzt endlich, nachdem ich 7 Jahre meines Lebens verloren habe, auf sinnvolle Sachen. Es besteht ein Interesse an der veganen Ernährung. Wir wollen allen Leuten weiterhelfen, die sich dafür interessieren. Wir helfen Firmen, die Zielgruppen zu erschließen. Wir helfen, dass auch irgendwie öffentlich das alles thematisiert wird. Wir wollen einfach zeigen, was es für pflanzliche Alternativen gibt und was für Vorteile die haben. Und die Arbeit macht mir sehr viel Spaß.
Was für einen Traum haben Sie?
Naja, ich wünsche mir natürlich, dass wir irgendwann einmal in einer Welt leben, wo weniger Kriege stattfinden werden, wo sozusagen weniger Umweltverschmutzung ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft vielleicht einmal den Status von Tieren überdenken, ob es wirklich legitim ist, dass wir so umgehen mit Tieren, wie wir es im Moment tun, oder ob sie vielleicht auch ein Recht auf Würde und ein Recht auf Freiheit genießen sollten. Ich würde mir wünschen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse stärker einfließen, was sozusagen die Bedürfnisse auch von Tieren betrifft. Und ich würde mir wünschen, dass wir die Landwirtschaft Schritt für Schritt in eine bessere Richtung lenken können. Also für unsere Gesundheit, für den Klimawandel, aber auch für die Tiere. Und ich denke, es muss nicht jeder gleich vegan werden oder vegetarisch, weil alle sollten für sich selbst entscheiden, was sie essen und wie sie es essen. Aber ich glaube, also sozusagen mehr Transparenz in der Landwirtschaft, ehrlichere Informationen, sodass einfach alle für sich selbst entscheiden können, wäre sicher etwas, was ich anstrebe und wo ich weiterhin auch versuchen werde, mich dafür einzusetzen.
Danach war nichts mehr, wie es war. Ein österreichischer Tierrechtsaktivist über einen erschütternden Gerichtsprozess. Das Gespräch mit Felix Naht führte Antonia Kreppel im Jahr 2016. Als Antonia Kreppel ihn jetzt erneut kontaktiert hat, sagte er, es habe sich seitdem nicht viel geändert. Er engagiert sich weiterhin als Geschäftsführer und Obmann der Veganen Gesellschaft Österreichs und immer noch sitzt er auf einem enormen Schuldenberg. Mein Name ist Martina Kögel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.